So gut, dass wir eingeladen sind, Gott zu begegnen. Bist du heute mit diesem Verlangen in den Gottesdienst gekommen? Ich freue mich, dass wir zu diesem Thema so starke Gottesdienste hatten. Gottesdienst ist nicht über Gott zu reden, sondern wir haben einen lebendigen Gott. Er hat uns zusammengerufen, wir sind seiner Einladung gefolgt und so wollen wir immer wieder ganz speziell erwarten, so wie Stefan gesagt hat, dass der Sonntag ein besonderer Tag ist, ein Tag der Begegnung. Das brauchen wir. Wir haben gehört, Gottes Begegnungen bringen ans Licht, wie es mit mir steht. Das brauchen wir. Wir haben gehört, Gottes Begegnungen verschieben die Priorität in unserem Leben. Das brauchen wir. Gottes Begegnungen helfen uns durchzuhalten. Das brauchen wir. Und heute, Gottes Begegnungen offenbaren Gottes überwältigende Herrlichkeit. Gottes überwältigende Herrlichkeit. Stell dir mal Folgendes vor. In der Ukraine, irgendwo da im Osten, lebt ein kleiner Junge. Könnte sein. Er hat einen Götti. Und der heißt Wladimir Klitschko. Sagt dir dieser Name etwas? Vielleicht nicht allen, aber das ist der zurzeit beste Boxer im Schwergewicht. Über 130 Kämpfe als Amateur und nur 6 Mal verloren. Und seit beinahe 20 Jahren als Profi. Über 60 Kämpfe, die meisten mit K.O. in der ersten Runde gewonnen. Einer der größten Boxchamps aller Zeiten. Aber dieser kleine Junge, von dem erzähle ich ja, er kann noch nicht zählen und deshalb zählen Statistiken für ihn nicht so sehr. Für ihn ist sein Götti der, der ihm Kinderbücher erzählt. Der, der ihn auf den Schultern trägt. Der, mit dem man rumtollen kann. Der mit ihm spielt, ein großer Freund eben. Und falls es diesen Götti-Bub gibt, stelle ich mir das so vor, dass irgendeinmal, vielleicht mit 5, 6 Jahren, darf er seinen Götti mal an so einen Kampf begleiten. Ich kenne das ja nur aus dem Fernsehen. Aber dieser Rummel, diese Show. Und da sitzt er irgendwo auf einem Logenplatz und entdeckt plötzlich im Ring seinen Götti. Und erlebt diesen Kampf mit. Und natürlich einmal mehr einen überwältigenden Sieg, ist ja klar, K.O. in der ersten Runde. Was geht in diesem Jungen vor? Ich würde es mal so sagen, dieses Erlebnis schmälert nicht seine Beziehung zu seinem Götti. Er ist immer noch sein großer Freund. Aber irgendetwas wurde erweitert in dieser Beziehung. Staunen, Stolz, ganz sicher, Respekt. Und immer wenn dieser kleine Junge mit seinem Götti unterwegs ist, ein überwältigendes Gefühl von Sicherheit. Und wenn wir in den heutigen Predigttext hineingehen, hören wir von Johannes. Und er macht ein ganz ähnliches Erlebnis, noch viel überwältigender. Aber ich bin mit diesem Vergleich eingestiegen, um uns vor Augen zu führen, was Johannes hier erlebt. Johannes ist auf der Insel Patmos als Gefangener. Es ist Sonntag. Und er betet und hat in seiner Zeit mit Gott eine Vision, etwas passiert. Gott begegnet ihm. Die Bibel sagt, er wird vom Geist ergriffen und hört dann hinter sich eine Stimme, die ihm einen Auftrag gibt. Er soll Dinge, die er sieht, aufschreiben und an verschiedene Gemeinden schicken. Und dann lesen wir Folgendes, Offenbarung 1 ab Vers 12. Offenbarung 1 ab Vers 12. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte, und wer mit mir redete. Da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte. Er trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß, wie schneeweiße Wolle. Und seine Augen glichen lodernden Feuerflammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei diesem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Wer Jesus begegnet, und wir reden von Gottes Begegnungen, wer Jesus begegnet, hat es mit dem zu tun, der ungeschränkte Autorität im Universum, in der sichtbaren, in der unsichtbaren Welt hat. Und wir wollen heute Morgen etwas von dieser Autorität und Herrlichkeit miteinander entdecken. Natürlich wissen wir, dass Jesus Gott ist. Das wissen wir. Und doch finde ich, sind wir seltsam unbeeindruckt von dieser Tatsache. Das ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber wir sagen: Jesus, du bist Gott. Aber was bedeutet das? Ich habe das Gefühl, uns geht es ein bisschen wie diesem Jungen, den ich beschrieben habe, der gar nicht so recht weiß, wer sein Götti eigentlich ist. Und ich wünsche mir, dass wir durch diese Bibelstellen irgendwie miterleben, etwas von der Herrlichkeit und der Ehre und der Erhabenheit unseres Gottes. Dieser Bibeltext lässt uns miterleben, wie die Autorität Jesu in Aktion tritt. Etwas ist doch auffällig in diesem Bericht. Johannes ist auf das, was ihm geschieht, so gar nicht vorbereitet. Obwohl er Jesus ja ganz gut kannte. Johannes war Jünger der ersten Stunde. 3 Jahre lang, Tag und Nacht, mit Jesus unterwegs. Er gehörte sogar zum ganz innersten Kreis, zu den Vertrauten von Jesus. Und sogar nach der Auferstehung ist Jesus ihm mehrere Male begegnet. Und nicht zu vergessen, dass Johannes seither nicht aufgehört hat, diesem Jesus zu dienen. Fast ein halbes Jahrhundert lang wahrscheinlich. Johannes kannte Jesus gut. Er kannte Jesus, von dem die Bibel sagt, er nahm Knechtsgestalt an. Jesus, der Mensch wurde. Und weil er als Mensch in diese Welt hineinkam, sich beschränken ließ, seine ganze göttliche Herrlichkeit, seine Macht und Pracht, ich würde nicht sagen ablegte, aber zurückstellte. Die Bibel sagt, Jesus ließ sich beschränken, kam auf diese Welt und wurde als Mensch erkannt. Ein Mensch wie wir. Er kam, um zu dienen. Er war der dann sogar seinen Jüngern die Füße wusch als gerade kein Sklave da war, der diese Aufgabe eigentlich hätte übernehmen sollen. Er war der, der so weit ging bis zum Tod am Kreuz als Verbrecher. Tiefer kann man sich nicht mehr erniedrigen. Jesus wurde Mensch. Und wir verstehen auch, warum das nötig war. Jesus kam als Mensch, um die ganze Anforderung des Gesetzes zu erfüllen. Das, was eigentlich unser aller Aufgabe wäre und wir alle so kläglich daran scheitern. Dazu kam Jesus als Mensch. Und als ich Jesus als Erlöser annahm und als du Jesus als Erlöser annahmst, dann haben wir uns darauf berufen. Jesus, ich kann deinem Anspruch nicht genügen. Und Jesus sagte zu uns, ich habe den Anspruch Gottes erfüllt. Lasst uns tauschen. Ich gebe dir meine Gerechtigkeit, gib du mir deine Schuld, denn ich sterbe für sie am Kreuz und trage die Strafe. Also wenn wir dieses Evangelium lesen, da sehen wir, dass Johannes im Zusammensein mit Jesus schon auch immer wieder erlebt hat, wie die Herrlichkeit Gottes, sein göttliches Wesen, seine göttliche Vollmacht aufgeblitzt sind. So wie kurzer Spott in seinen Taten, wenn Jesus wieder ein Wunder tat. Oder auch in seinem Lehren, das eine solch gewaltige Vollmacht hatte, dass alle verblüfft waren. Natürlich in seiner Auferstehung. Natürlich in dem Moment, als Johannes miterlebte, wie Jesus vor ihren Augen emporgehoben wurde und in den Himmel verschwand. Und natürlich in dem Moment, als, so wie Jesus es versprochen hatte, der Heilige Geist kam und sie erfüllte mit einer gewaltigen Kraft. Immer wieder aufgeblitzt. Und doch muss man sagen, in seinem Erleben war die menschliche Natur von Jesus ganz sicher im Vordergrund. Und jetzt, viele Jahre, Jahrzehnte später, macht er dieses Erlebnis hier. Ein Erlebnis unter, ich sag mal, umgekehrten Vorzeichen. Die menschliche Natur ist immer noch erkennbar. Da steht ja, da stand einer, der aussah wie der Menschensohn. Zumindest äußerlich war klar, da ist ja ein Mensch. Aber diese menschliche Natur war überlagert, überschienen von der Herrlichkeit und von der Autorität des auferstandenen und verherrlichten Jesus. Kannst du dir vorstellen, dass das seine Beziehung zu Jesus nicht schmälerte, aber sehr wohl ergänzte, nachhaltig veränderte? Wir lesen nichts davon, aber ich bin sicher, dass sich die Gebete von Johannes ganz neu ausgerichtet haben. Konfrontiert mit der Offenbarung der Macht, der Herrlichkeit, der Autorität des verherrlichten Jesus. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es uns ähnlich geht wie Johannes. Wir lesen die Evangelien, kennen die Wunder, wir lieben auch diese Geschichten. Und diese Berichte sind uns so zugänglich. Jesus kommt uns da so nahe. Und das ist auch ganz richtig und wichtig. Ich möchte es mal so sagen. Jesus kam nicht nur, um das Heil zu erwirken. Die Bibel redet auch davon, dass er kam, um Gott zu offenbaren, um zu zeigen, wer Gott ist, wie Gott ist. Und die Herausforderung bei dieser Sache ist ja, Gottes Herrlichkeit und Macht ist so stark. Das sehen wir im Alten Testament. Überall da, wo es eine Gottesbegegnung gibt. Das Licht ist so stark, dass dahinter der Charakter Gottes fast nicht sichtbar ist. Alles ist überschienen von der Herrlichkeit und Macht und Heiligkeit Gottes. So wie wenn wir nachts von einem Scheinwerfer geblendet sind. Wir sehen zwar das Licht, aber die Lampe können wir nicht sehen. Das mag ein Passant sein mit einer starken Taschenlampe. Das kann ein Scheinwerfer eines Autos sein. Wenn es das gäbe, könnte es sogar der Scheinwerfer eines UFOs sein. Wir würden es nicht sehen. Wir sehen nur das helle Licht und sind geblendet. Versteht ihr, was ich meine? Und Jesus kam auf diese Welt, legte seine Herrlichkeit zur Seite, verzichtete darauf und erstmals waren die Menschen in der Lage, Gott zu begegnen. So ihm ganz unmittelbar nahe zu kommen. Ohne geblendet und gehindert zu sein durch die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Und so finde ich selbstverständlich, dass wenn wir an Jesus denken, wir vielleicht zuerst an seinen Umgang mit den Sünden denken, wie er mit Zachäus umgegangen ist, wer ihn gesehen hat in seiner Not und auf ihn eingegangen ist. Wir denken vielleicht daran, an seine Geduld, die er mit dem Großmaul Petrus hatte und sind so froh, dass Jesus so mit Menschen umgeht, weil wir ja doch ähnlich sind. Oder wie Jesus mit dem verachteten Bartimäus umging und selbst Zeit für ihn hatte. Und so weiter und so fort. Jesus wurde Mensch und zeigte, wie Gott den Menschen liebt. Wie weit Gott geht in seiner Liebe. Er wird Diener. Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Er geht ans Kreuz. Wir dürfen uns ihm nahen. Und an dem wollen wir unbedingt festhalten. Aber Geschwister, das ist die eine Seite von unserem Herrn. Die andere Seite hatten wir hier beschrieben. Seine Macht und Herrlichkeit, die er wieder bekommen hat, in einem noch stärkeren Maß, weil er gehorsam war. Und wir müssen uns fragen, ist unser Bild von Jesus, unser Verhältnis zu Jesus, ist das in einer Balance? Oder habe ich nur den einen Aspekt? Kommt seine Autorität, seine Macht, seine Herrlichkeit, kommt diese vor? Wenn du betest, wenn du an Jesus denkst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, lasst uns einen Moment bei diesen Gedanken bleiben. Ist ja interessant, dass die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, seine Jünger, ihn als Messias erkannten. Eben deshalb, weil ab und zu etwas aufblitzte von seiner Gottheit. Aber ist dir schon aufgefallen, dass Jesus sich selber nicht so bezeichnet hat? Wie hat er von sich selbst geredet? Er hat sich stets als Menschensohn bezeichnet. Das ist der Titel, den Jesus sich selber immer wieder gab. Ich bin der Menschensohn. Und rein sprachlich kann das bedeuten, aus dem Geschlecht der Menschen. Es betont das Gemeinsame, ich und du, wir sind beides Menschen. Und das ist er. Aber in diesem Moment hier erlebt der Apostel Johannes eindrücklich, dass Jesus noch etwas ganz anderes gemeint hat, als er sich Menschensohn nannte. Jesus ist der Menschensohn, welcher der Prophet Daniel 600 Jahre vorher in mehreren Visionen gesehen und beschrieben hat. Vielleicht hast du dich gefragt, als ich das las, also diese Beschreibung hier, das Kleid und die weißen Haare und der Gürtel aus Gold, ist das überhaupt wichtig? Ist das wesentlich? So wie Johannes Jesus in diesem Moment begegnet, ist er 1:1 diese Person, die Daniel beschrieben hat. Hunderte Jahre vorher. Die Kleider, die Menschengestalt, das Gesicht, die Augen, die Füße. Du kannst das gerne vergleichen in Daniel 10. Es ist so eindrücklich. Genau diese Person. Und Daniel, der schon früher diesem Menschensohn begegnet ist, hat Folgendes gesehen in einer Vision. Ich lese aus Daniel 7, Vers 13 und 14. Dann sah ich in meinen nächtlichen Visionen jemand, der kam mit den Wolken des Himmels und sah aus wie ein Menschensohn. Er gelangte zu dem alten Mann. Da ist Gott beschrieben, wurde vor ihn geführt und diesem Menschensohn wurde Herrschermacht, Ehre und das Königreich verliehen. Alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Und seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Und die sich ein bisschen auskennen in diesen prophetischen Teilen der Bibel, da sind auch diese apokalyptischen Tiere beschrieben, mit ihrer gewaltigen Macht, Weltreiche. Und diese werden alle besiegt vom Menschensohn und werden gerichtet, allesamt vom Menschensohn, der sich auf den Thron setzt, um Gericht zu halten. Daniel konnte nicht einordnen, was er da sah. Warum eine Menschengestalt, die ein ewiges Reich, absolute Macht und Ehre erhält? Ich meine, das sind doch Dinge, die Gott allein zustehen. Daniel konnte das nicht einordnen. Wir verstehen. Johannes hat erlebt, was diese Vision bedeutet. Es ist nicht ein Mensch beschrieben, der sich aufschwingt zu göttlicher Macht. Nein, es ist ein Gott beschrieben, der Mensch wird, der aber als Mensch immer noch Gott ist. Verstehen wir? Gott beschrieben, der Mensch wird. Jesus Christus. Das war nicht neu für Johannes. Das war nicht neu. Jesus selbst, als es darum ging, wer bist du, Jesus? Im Verhör vor dem Hohen Priester. Zu dem Moment, als sich die Zeugen bereits widersprochen hatten und eine Anklage in dem Sinn nicht mehr möglich war, und der hohe Priester einfach sagt, ich beschwöre dich, sag uns, wer du bist. Bist du der Messias? Wir kennen doch die Antwort. Was sagt Jesus? Du sagst es. Und fährt dann fort. Und von nun an werdet ihr den Menschensohn, seine Selbstbezeichnung, die er immer wieder gebraucht hat während seinem Dienst, sitzen sehen zu Rechten der Macht. Ein Verweis auf Psalm 110, wo jeder Jude wusste, das ist der Messias. Menschensohn wird gleichgesetzt mit dem Messias. Und jetzt kommt noch so ein Nachsatz. Und ihr werdet ihn kommen sehen auf den Wolken des Himmels. Ich habe vorhin die Prophetie von Daniel gelesen und da steht, Ich sah einen, der kam mit den Wolken des Himmels. Alle im Saal haben verstanden, was Jesus für sich in Anspruch nimmt. Ich bin diese Autorität. Ich bin diese Autorität, die Daniel gesehen hat. Mehr als ein halbes Jahrtausend vorher, dem alle Weltreiche unterworfen werden, der von Gott alle Macht und alle Herrlichkeit und ein ewiges Königtum verliehen wird. Haben alle verstanden, den Hornpriester zerreißt seine Kleider und sagt, was brauchen wir noch mehr? Er hat Gott gelästert. Er hat sich selbst zu Gott gemacht. Kann man also sagen, es war nicht neu, was Johannes hier erlebt. Er wusste es. Er wusste es. Aber jetzt erlebt er es. Er begegnet dem Auferstandenen in seiner Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit ist so gewaltig, dass er umfällt wie tot. Was mich ja herausfordert, ist die Tatsache, ich kann mir gar keinen heiligeren Mensch in Anführungszeichen vorstellen als dieser hochbetagte Johannes, von dem man spürt, er liebt den Herrn. Und er hat ihm sein ganzes Leben treu gedient. Aber jetzt, im Moment, wo er der Herrlichkeit Jesu begegnet, fällt er um wie tot. Ist das nicht gewaltig? Die Autorität von Jesus, seine Macht, seine Herrlichkeit übersteigt unsere Vorstellung bei weitem. Bei weitem. Und wenn wir davon reden, Jesus ist Gott, und wenn wir zu Jesus beten, lasst uns vor Augen haben, nicht nur Jesus aus den Evangelien, auch. Es gibt uns nämlich Mut, überhaupt zu Jesus zu kommen und ihm nachzufolgen, weil wir seine Liebe spüren. Aber lasst uns auch vor Augen haben, die Autorität, die er ist. Jesu Autorität fordert meine ganze Hingabe. Er ist der Herr. Ihm ist alles übergeben. Und wie ist es hier beschrieben? Alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Wir verstehen, warum die Bibel sagen kann, jedes Knie wird sich von Jesus beugen. So wollen wir, die das doch wissen. Lasst uns unsere Knie vor Jesus beugen. Mit unserer Hingabe, mit unserer Ehrfurcht. Wie reden wir über Jesus? Wie behandeln wir Jesus? Hat er in unserem Leben auch diese Stellung des verherrlichten Menschensohns, der alle Macht hat? Jesus gebührt alle Ehre. Ja, ihr vom Unterricht, die neu dazugekommen sind, ihr habt euch vielleicht gewundert und gedacht, so lange müssen wir stehen im Lobpreis? Wir sagen, wer kann und mag, soll aufstehen, weil wir jetzt vor Jesus kommen, der so eine gewaltige Pracht und Macht hat, dass das das Mindeste ist, vor ihm zu stehen und unser ganzes Sein auf ihn auszurichten und ihn anzubeten. Das ist das Mindeste. Wenn wir beten, lasst uns die Autorität von Jesus vor Augen haben. Es gibt übrigens auch unseren Gebeten große Kraft. Weil wir nicht zu irgendeinem beten, sondern zu dem, dem alle Macht übergeben ist. Ich Und wenn ich geschrieben habe, Jesus fordert größte Ehrfurcht, so können wir ruhig noch einmal in den Text hineinschauen. Und da sind Augen beschrieben wie Feuerflammen. Augen, die dich durchdringen und alles sehen. Unsere Gedanken, unsere Motive. Die Bibel sagt, alles wird ans Licht kommen. Ja, alles ist in dem Moment offenbart vor Jesus. Dein ganzes Leben. Größte Ehrfurcht. Und dann ist hier beschrieben, ich gehe nicht auf alles ein. Es wäre dann eine Bibelwoche. Da sind so viele Bezüge zum Alten Testament, die man machen könnte. Wäre hochinteressant. Nur noch eines. Aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Der verherrlichte Jesus ist auch der Richter, der uns zur Rechenschaft zieht. Der trennt. Sein Wort ist trennend. Diese Elemente für die, die jetzt dann Ferien haben und noch ein Thema suchen für ihre stille Zeit. Das ist, wird alles aufgegriffen dann später, im nächsten Kapitel und übernächsten, den Sendschreiben. Wo jeweils steht, es spricht der, der etwas hat, immer ein Rückgriff auf diese Beschreibung hier. Und du kannst sehen, wie sich dieses scharfe Schwert auswirkt in der einen Gemeinde, wo Jesus sagt, ich habe gegen dich, dass du das und das duldest. Und wenn ihr nicht umkehrt, ich komme und ziehe euch zur Rechenschaft. Das ist die Autorität des auferstandenen Herrn. Jesus fordert eine ganze Hingabe und größte Ehrfurcht. Lass uns in unserem Leben dafür sorgen, dass wir so leben, wie es Jesus gebührt. Johannes, dieser schon fast Heilige, begegnet Jesus, fällt um wie tot. Und dann geschieht etwas Wunderbares. Und ich bin so dankbar, dass das erzählt ist in diesem Bibeltext. Dass Jesus in seiner Pracht nicht einfach dasteht und mit seiner Autorität alles überleuchtet und alle fallen um wie tot. Sondern es heißt dann, doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Halleluja. Halleluja. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, wenn du ernst nimmst, wer Jesus ist, wenn du angenommen hast, dass Jesus am Kreuz dich gerecht gemacht hast, dann kommt Jesus mit seiner ganzen Autorität, legt seine Hand auf dich und sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Also das ist Gott. Gott allein ist der Erste und der Letzte. Der Lebendige. Du brauchst nicht wie tot vor mir zu liegen, sondern ich bin der Lebendige. Ich bin gestorben, steht hier. Ich war tot, aber jetzt lebe ich und deshalb darfst auch du leben. Das ist unser Jesus. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Es gilt nur für die, die Jesus im Leben haben. Ich war tot, jetzt lebe ich und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Jesus sagt, ich bestimme. Ich schließe auf und ich schließe zu. Und zu Johannes sagt er, du brauchst dich nicht zu fürchten, die Tür ist nicht offen zum Totenreich. Die ist zugeschlossen für dich. Im Hebräerbrief Kapitel 7 heißt es, eine Beschreibung von Jesus. Deshalb kann er uns völlig erretten. Alle die, die durch ihn, durch Jesus sich Gott nahen. Weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Halleluja. Und so sehen wir eines. Die Beziehung, so wie Johannes Jesus erlebt hat, als er als Jünger mit ihm unterwegs war, so 1:1, diese Liebe, diese Vertrautheit, diese Annahme, das bleibt alles bestehen. Selbst durch die Verherrlichung von Jesus. Er hat immer noch genau gleich Zeit für uns, obwohl er verherrlicht ist und ihm alle Macht übergeben ist. Das ist so wunderbar. Das macht mich so dankbar. Es ist diese Dankbarkeit, die uns immer wieder anbeten lassen soll. Ehrfurcht, Hingabe aus Dankbarkeit. Das ist Jesus. Das ist unser Herr. Das ist zumindest ein Aspekt von dem, wenn es heißt, Jesus ist auch ganz Gott. Erhaben und verherrlicht. Ich möchte beten. Und wir wollen uns von dieser Botschaft herausfordern lassen. Und uns die Frage stellen, wie ist mein Gottesbild? Kommen diese Aspekte der Macht und Herrlichkeit Jesu vor? Oder behandle ich ihn salopp wie ein Kumpel, der meinem SMS schreibt und sagt, sorry, ich kann heute nicht kommen. Ist das die Art und Weise, wie wir uns abmelden vom Gottesdienst? Und so weiter. Ich möchte uns einladen, einen Moment diese Frage zu bewegen vor dem Herrn. Und die Antwort wäre, Herr, mein ganzes Leben gebe ich dir. Die Antwort wäre, größte Hingabe, größte Ehrfurcht. Und dann wollen wir Jesus danken. Danken, dass wir trotzdem keine Angst haben müssen. Schlage vor, wir stehen miteinander auf. Wir wollen noch gemeinsam beten. Zum Schluss des Gebets dürfen wir einstimmen in die Fortsetzung der Anbetungszeit. Das passt so gut. Und die Teenies gehen dann in ihre und die Kleingruppe. Und ich wünsche euch dort eine ganz gute Zeit. Lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Dass wir durch deine Heiligkeit irgendwie hindurchsehen dürfen und dein Herz, dein Charakter, deine Barmherzigkeit, deine Liebe in Jesus, so wie er auf dieser Welt war, ganz unmittelbar spüren dürfen. Ich danke dir dafür. Aber Jesus, wir wollen nicht vergessen, dass du der verherrlichte Menschensohn bist. Der Menschensohn, von dem es heißt, ihm wurde Herrschaft, Ehre und das Königreich verliehen. Alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Das bist du, Jesus. Und so wollen wir unser Leben leben. Ich möchte dich bitten, in deinem Herzen, in deinen eigenen Worten, deine Hingabe und deine Ehrfurcht auszudrücken. Jesus, alle Menschen werden dir dienen, wenn deine Herrlichkeit erscheint. Keiner kann sich entziehen. Aber Jesus, wir wollen nicht zu denen gehören, die aus einem großen Schrecken heraus dir dienen werden. Sondern wir wollen zu denen gehören, die dir gerne dienen. Die sich freiwillig dir hingeben, weil wir erkannt haben, wer du bist und was du für uns getan hast. Jesus, ich möchte größte Ehrfurcht in meinem Leben aufrichten. Vor deinen Geboten. Vor dem, was dir gefällt, deine Prioritäten zu meinen Prioritäten machen und so weiter. Weil dir das gebührt. Und Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt in dieser Haltung, dieser Ehrfurcht vor dich kommen dürfen und dich weiter anbeten dürfen. Lass uns das tun miteinander. Dieser Anbetungszeit vor dem Herrn stehen und ihn groß machen.